Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon grüße Sie herzlich.
Zunächst mal meine Gratulation für die ganze Partei, für die CSU, aber auch ganz persönlich zu diesem tollen Ergebnis. Gerade dir, lieber Friedrich, das ist schon ein dickes Pfund. 94,5%, sowas hätte ich selbst gern mal gehabt.
Ja, ein dickes Pfund. Glückwünsche für den neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Der ist mit großer Mehrheit beim hybriden CDU-Parteitag gewählt worden. Die offizielle Bestätigung per Briefwahl, die muss noch erfolgen. Aber Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, wir haben ihn gehört, CSU, der freut sich schon jetzt mit dem Neuen an der Spitze der CDU. Über den Parteitag berichten wir gleich ausführlich. Vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern am Montag sieht es nicht so aus, als ob mit Verschärfungen der Maßnahmen zu rechnen ist, aber auch nicht mit Lockerungen. Das hat sich bei der Beratung der Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder heute schon abgezeichnet, über das wir dann berichten. Sie sprachen aber sich für die Priorisierung von PCR-Tests aus, wie wir in den Nachrichten gerade schon gehört haben. In Berlin tagte auch das Präsidium der SPD. Der Ukraine-Konflikt überlagerte diese Beratungen, hören Sie dann. Eine Woche vor Ausbruch des Vulkans im Pazifik vor Tonga dringen auch Wundergeschichten an die Öffentlichkeit, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Unter anderem um weitere Corona-Infektionen in der deutschen Handballmannschaft wird es in den Sportberichten gehen. Die Europameisterschaft, meine Kollegin Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion präsentiert uns da zum Abschluss dieser Sendung auch mehr. Und in den Südstaaten wird die Konföderiertenflagge allmählich eingeholt. Darum geht es in unserem Hintergrund dann im Anschluss ab 20 vor 7. Er hat es ja schon zweimal probiert. Jetzt hat er es geschafft. Friedrich Merz wird der neue Parteivorsitzende der CDU. Beim digitalen Parteitag bereits mit einer großen Zustimmung von fast 95% heute gewählt. Muss dieses Ergebnis also noch per Briefwahl bestätigt werden, damit es rechtsverbindlich ist. Offiziell ist Merz dann ab dem 1. Februar neuer CDU-Chef. Auch Präsidium und Bundesvorstand wurden neu gewählt. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio hat diesen Parteitag heute für uns verfolgt und einen bewegten Friedrich Merz erlebt angesichts des klaren Ergebnisses.
Um kurz nach 12 und nach 3 Anläufen in den vergangenen 3 Jahren ist Friedrich Merz heute am Ziel. Mit 94,5% haben ihn die Delegierten des CDU-Parteitages zum Vorsitzenden gewählt. Merz ist für einen Augenblick schier überwältigt, als er die Wahl annimmt.
Lieber Paul, liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an. Und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis.
In der brechenden Stimme des Vorsitzenden kommt nicht nur die Freude über das kaum so erwartete Maß an Zustimmung zum Ausdruck. 20 Jahre des Haderns mit seiner Partei unter der Führung Angela Merkels liegen hinter ihm. Jetzt kann und muss Merz zeigen, dass er besser zur CDU passt als Merkel, die er in der Vergangenheit für Misserfolge bei Wahlen, Aufweichung des politischen Profils und Führungslosigkeit verantwortlich gemacht hat.
Diese Partei lebt. Sie ist aktiv und sie erwartet jetzt von uns Führung, starke Führung und klaren Kurs.
Fordert Merz in einer Rede, die auf die Versöhnung der Flügel und Einigung der Partei ausgerichtet ist.
Wir nennen uns bürgerlich. Und wenn das richtig sein soll, dann müssen wir uns vor allem selbst untereinander so verhalten. Und deswegen noch einmal und letztmalig von dieser Stelle. Das, was wir im Jahr 2021 in der Union erlebt haben, das darf sich nicht wiederholen und das wird sich nicht wiederholen.
Der Hinweis auf das vergangene Jahr darf nicht nur als Appell an die CDU verstanden werden, sondern auch als Mahnung an die bayerische Schwesterpartei. Deren Vorsitzender Markus Söder antwortet in seinem als Videobotschaft übertragenen Grußwort mit einer so noch nicht gehörten Geste.
Obwohl der Vorsatz eben war, es gut zu machen, zusammenzumachen, ist es dann eigentlich umso bedauerlicher, dass es uns im letzten Jahr gemeinsam nicht so gelungen ist. Es tut uns leid und es tut mir leid.
94,5%, das sei ein dickes Pfund. Sowas hätte ich auch selbst gern mal gehabt, gesteht Söder zu. Um Friedrich Merz herum gruppiert sich nach diesem Parteitag ein rund erneuertes Führungsteam. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Mario Chaya soll als neuer Generalsekretär das Parteimanagement reformieren. Die neu gewählte baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Christina Stump auf dem neuen Posten einer stellvertretenden Generalsekretärin vor allem die Brücke in die kommunalen Gliederungen der Partei schlagen. Zahlreiche neue Namen ebenfalls bei Stellvertretern, Präsidium und Bundesvorstand. In den obersten Führungskreis der CDU rücken unter anderem die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, die hessische Fraktionsvorsitzende Ines Klaus und die 32-jährige Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer auf. Gescheitert dagegen ist die Vorsitzende der Frauenunion Annette Wiedmann-Mautz, die am Ende bei der Präsidiumswahl hinter Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn liegt. Offen bleibt die Führungsfrage in der Bundestagsfraktion. Ralf Brinkhaus ist nur bis April gewählt. Merz hatte es sich zuletzt offen gehalten, nach der Oppositionsführung im Parlament zu greifen.
In der Opposition, liebe Freundinnen und Freunde, brauchen wir keine Rücksicht mehr nehmen auf Koalitionspartner. Wir können das sagen, was wir denken, und tun, was wir sagen.
Sagt Merz heute in seiner Bewerbungsrede. Formal liegt es an ihm, der Fraktion gemeinsam mit CSU-Chef Söder einen Personalvorschlag für den Fraktionsvorsitz zu machen. 2002 musste er auf diese Weise Angela Merkel weichen. Die starke Rückendeckung von Parteibasis und Parteitag könnten für Merz jetzt der letzte Impuls sein, auch die Führungsrolle im Parlament für sich zu beanspruchen.
Friedrich Merz also ist mit großer Mehrheit zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden. Stefan Detjen berichtete über den Parteitag. Übermorgen werden die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sowie Bundeskanzler Scholz wieder über die Corona-Lage beraten. Schon heute haben sich die Gesundheitsminister der Länder und Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei einer Videokonferenz zusammengeschaltet. Es ging natürlich um die rasante Entwicklung mit täglich neuen Höchstwerten bei den Corona-Inzidenzen. Wie damit umgehen? Volker Findhammer kennt die Maßnahmen, die diskutiert wurden. Müssen wir in manchen Bereichen lockern, beziehungsweise brauchen wir an anderer Stelle zusätzliche Maßnahmen? Auch das wird diskutiert.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet nicht mit einer weiteren Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen beim nächsten Bund-Länder-Treffen am kommenden Montag, obwohl die Fallzahlen kontinuierlich weiter steigen. Und auch in der Videoschallkonferenz der Gesundheitsminister hat niemand für eine baldige Aufweichung der Maßnahmen geworben.
Die Einschätzung, die wir als Länder mit dem Bundesgesundheitsminister teilen, ist, dass wir sagen, die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, auch wenn das länderspezifisch das unterschiedlich ist, dabei sollte es bleiben.
Sagt Petra Grimm-Benne, die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt und amtierende Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. Heute meldet das Robert-Koch-Institut über 135.000 neue Fälle und einen weiteren Höchststand bei der 7-Tage-Inzidenz von 772,7. Vor einer Woche lag der Wert noch unter 500. Die neue Dynamik ist allein der Omikron-Variante geschuldet, die sich rasch verbreitet. Die Ungenauigkeit der statistischen Erfassung steigt zudem, weil die Testkapazitäten und die Gesundheitsämter trotz personeller Unterstützung durch die Bundeswehr oft an ihre Grenzen stoßen. Dem will der Gesundheitsminister mit einer Änderung der Teststrategie begegnen, wonach aussagekräftige Schnelltests künftig für eine Bestätigung der Infektion für die Allgemeinheit hinreichend sein sollen, während die bislang notwendige Bestätigung durch einen PCR-Test den Beschäftigten der kritischen Infrastrukturen, wie dem medizinischen Personal, den Beschäftigten von Energie- und Wasserversorgern sowie Lehrkräften vorbehalten bleiben soll. Den entsprechenden Entwurf zur Anpassung der Testverordnung haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute als Empfehlung verabschiedet.
Und für alle anderen Personen, die keine Symptome haben und ein positives Antigentestergebnis vorweisen können, soll auf eine Bestätigung PCR verzichtet werden. Das halten wir auch für geboten. Deswegen sagen wir immer, es soll dann eine Nachtestung passieren mit einem zweiten, möglicherweise einem anderen überwachten Antigentest.
Auch bei Warnmeldungen der Corona-Warn-App oder einem positiven Test beim Arbeitgeber soll ebenfalls ein zweiter Schnelltest in einem Testzentrum zur Kontrolle hinreichend sein. So spare man wichtige PCR-Kapazitäten für den Höhepunkt der Welle auf. Auch die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter sollte sich angesichts der Ausbreitungsdynamik von Omikron auf Beschäftigte der kritischen Infrastrukturen konzentrieren, um dort die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Mit zunehmenden Engpässen in den Krankenhäusern wird bereits ab Anfang Februar zu rechnen sein, sagt die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund Susanne Jona. Und zwar nicht nur wegen erneut steigender Patientenzahlen durch die Omikronwelle, sondern auch wegen zunehmender Personalausfälle in den Kliniken, Laboren und bei den Rettungsdiensten. Das könnte auch zu Versorgungsengpässen führen, sagte Jona der Funke Mediengruppe. Die Gesundheitsminister der Länder drängen zudem ihrerseits auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei der bevorstehenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht, etwa für das Personal im Gesundheitswesen, das neben den medizinischen Angestellten auch alle anderen Beschäftigten in den entsprechenden Einrichtungen, wie etwa Krankenhäuser oder der Altenpflege, umfassen soll. Ab Mitte März soll das greifen, wobei der Proteinimpfstoff von Novavax, der für viele Skeptiker vielleicht eine Alternative darstellt, erst Ende Februar wirklich verfügbar sein wird. Die gesetzliche Regelung sieht eigentlich einen zeitlich hinreichenden Vorlauf für die vollständige Impfung vor, was bei der nötigen Zweitimpfung auch bei diesem Impfstoff wohl nicht vor Inkrafttreten der Regelung eingehalten werden kann.
Die heutigen Beratungen der Gesundheitsminister und Ministerinnen Volker Findhammer berichtete darüber. Wird also die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich geschoben? Laut Tagesspiegel wollen das mehrere Bundesländer, um die Impfung mit Novavax zu ermöglichen. So oder so, es gibt eine Gruppe Pflegender, die in diese berufsbezogene Impfpflicht grundsätzlich nicht einbezogen ist. Es geht um die Pflegekräfte, die meist aus Osteuropa kommend in den privaten Haushalten direkt arbeiten. Die sind von der kommenden Impfpflicht ausgenommen und das stößt nun auf Kritik, etwa beim Hausärzteverband und der Ärztekammer in Niedersachsen. Katharina Seiler fasst das zusammen. Auch Bundespolitiker kritisieren die fehlende Impfpflicht für private Pflegekräfte.
Die Bundesregierung müsse das Problem lösen, dass private Betreuungs- und Pflegekräfte nicht unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fielen, fordert der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Tino Sorge. Wenn es um den Schutz besonders vulnerabler Gruppen gehe, dürften diese Betreuungskräfte bei der Impfpflicht nicht übersehen werden. Denn, so Sorge, sie verbrächten fast rund um die Uhr Zeit mit den Betreuungspersonen und lebten oft in enger häuslicher Gemeinschaft mit ihnen. Auch der pflegepolitische Sprecher der Linken, Atish Gürpinar, fordert, dass die Impfpflichtregeln ebenfalls für private Pflegekräfte gelten müssten. Allerdings sollten diese privaten Pflegekräfte auch beim Arbeitsschutz oder den Corona-Boni die gleichen Rechte bekommen, sagt der linken Politiker. Dem Bundesgesundheitsministerium ist das Problem bekannt. Zurzeit werde deshalb in den Fachabteilungen des Ministeriums diskutiert, ob und wie die Impfpflicht auch auf private Pflege- und Betreuungskräfte, die oft aus Osteuropa kämen, ausgedehnt werden könne. So ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums.
Die fehlende Impfpflicht für private Pflegekräfte stößt auf Kritik, Katharina Seiler informierte. Die CDU feiert Friedrich Merz und die gesamte neue CDU-Führung. Darüber haben wir eingangs berichtet. Die SPD gehört zu den Gewinnern der zurückliegenden Bundestagswahl und entsprechend feierte sich die Spitze heute ein wenig. Hören wir gleich im Beitrag unseres Hauptstadtkorrespondenten Frank Capellan. Das SPD-Präsidium ist in Berlin zusammengekommen. Ein Arbeitstreffen bei guter Stimmung.
Der Ort, an dem sich die Parteispitze heute versammelt, steht für eine Erfolgsgeschichte. Mit Genugtuung erinnert der neue Parteivorsitzende daran, dass hier im alten Gasometer von Berlin-Schöneberg im August 2020 Olaf Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde. Der Zeitpunkt war damals überraschend, meint Lars Klingbeil, und für manche wohl auch, dass Scholz es dann wirklich geschafft hat, Angela Merkel zu beerben.
Wir sind hier heute zusammengekommen in dem Bewusstsein, dass wir einiges geschafft haben, aber auch in dem Bewusstsein, dass jetzt ordentlich was zu leisten ist und wir uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen.
4 Landtagswahlen stehen in diesem Jahr bevor. In Niedersachsen will die SPD-Regierungschef Stefan Weil im Amt bestätigt sehen. Im Saarland, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein sollen die Christdemokraten auf Platz 2 verdrängt werden. Wir erhalten, was wir versprochen haben. Damit will die SPD punkten.
Der Mindestlohn wird noch in diesem Jahr auf 12 Euro steigen.
Schon gestern Abend war Arbeitsminister Hubertus Heil, zugleich stellvertretender Parteivorsitzender, vorgeprescht. Am 1. Oktober soll die Lohnuntergrenze stehen.
Das ist gerade in Zeiten steigender Preise eine wichtige Botschaft. Davon werden Millionen von Menschen in Deutschland profitieren. Vor allen Dingen übrigens Frauen und viele Beschäftigte in Ostdeutschland.
Die Sozialdemokraten besinnen sich auf ihre ursprüngliche Klientel, die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala. Beispiel Energiepreise. Der Heizkostenzuschuss wird gerade auf den Weg gebracht, betont Klingbeil. Und Co-Chefin Saskia Esken kündigt an, den Markt der Energieversorger gesetzlich besser besser zu regulieren.
Es kann nicht sein, dass Verbraucherinnen und Verbraucher mit günstigen Energiepreisen als Kundinnen und Kunden gelockt werden, um dann, wenn eben Preisschwankungen auftreten auf dem internationalen Markt, und da geht es ja vor allem um das Gas, im Regen stehen gelassen werden, indem ihnen einfach der Vertrag gekündigt wird.
Überlagert werden die programmatischen Diskussionen der SPD-Spitze von der Kriegsgefahr an der russisch-ukrainischen Grenze. Ob die Gaspipeline Nord Stream 2 noch eine Zukunft haben kann, sollte der russische Präsident in der Ukraine intervenieren, ist in der Partei umstritten. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, drängt auf eine schnelle Inbetriebnahme. Der Kanzler wiederum stellt das Projekt inzwischen in Frage. SPD-Chef Klingbeil sieht da keinerlei Dissens.
Olaf Scholz, und das gilt auch für uns als SPD-Führung, hat deutlich gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch. So, wenn alle Optionen auf dem Tisch liegen, dann liegen wenige bis gar keine daneben. Und ich glaube, das ist an Klarheit nicht zu überbieten.
Noch gehe es darum, jeden Gesprächskanal zu nutzen, um Putin von Grenzverschiebungen abzuhalten. Die SPD setzt ganz auf Diplomatie und will sich auch nicht auf Waffenlieferungen an die Ukraine einlassen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht betont gegenüber der Welt am Sonntag, auch die Lieferung sogenannter Defensivwaffen sei aktuell nicht hilfreich. Die neuerliche Forderung des ukrainischen Botschafters in Deutschland beantwortet sie mit der Feststellung, Deutschland helfe. So werde im Februar ein komplettes Feldlazarett übergeben, inklusive der nötigen Ausbildung, alles von Deutschland mit 5,3 Millionen Euro kofinanziert.
Der Ukraine-Konflikt also auch Thema bei der Sitzung des SPD-Parteipräsidiums, über die Frank Capellan berichtet hat. In dieser Krise hat nun der deutsche Marinechef Schönbach mit Äußerungen über die von Russland annektierte Krim und den russischen Präsidenten Wladimir Putin Wirbel ausgelöst. Die Krim sei für die Ukraine verloren, so sinngemäß. Kai Küssner berichtet darüber. Der Marineinspekteur hat die Äußerungen inzwischen relativiert.
Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler. Mit diesen Twitter-Sätzen versuchte der deutsche Marinechef, den Schaden noch in Grenzen zu halten. Doch da war es schon zu spät. Und die Aussagen von Kai-Achim Schönbach, die der Linie der Bundesregierung zum Teil krass zuwiderlaufen, hatten in den sozialen Medien schon für Furore gesorgt. Hat Russland wirklich ein Interesse an einem kleinen Stück ukrainischen Bodens, fragt der Vizeadmiral und gibt sich selbst die Antwort. Nein, das ist Nonsens. NATO und Bundesregierung hingegen halten die Kriegsgefahr in Europa für sehr real. Putin habe also, spekuliert hingegen Schönbach, kein Interesse an einem Angriff, sondern wolle nur eins wirklich: Respekt.
What he really wants is respect.
Es sei einfach, Putin diesen Respekt zu erweisen, den er einfordert und wahrscheinlich auch verdient, so der Marinechef wörtlich, der sich Russland als Partner an der deutschen Seite gegen China wünscht. Das Problem an diesen Aussagen: Sie unterminieren völlig die Versuche der Bundesregierung, eine ebenso eindeutige wie einheitliche Linie gegenüber Moskau zu finden. Zumal der hochrangige Militär noch einen draufsetzt.
The Crimea Peninsula is gone. Never come back.
Die Krim-Halbinsel ist weg, sie wird nie zurückkommen. Da half es Admiral Schönbach auch nichts, dass er seine Skandalsätze im weit entfernten Neu-Delhi sagte. Anschließend bat ihn der ranghöchste Soldat, der Generalinspekteur, zum Gespräch, wie dem AD-Hauptstadtstudio bestätigt wurde. Der Vorgang fällt in eine Zeit, in der um den richtigen Härtegrad im Umgang mit Russland auch innerhalb der deutschen Politik weiter gestritten wird.
Die Informationen von Kai Küstner waren das. Die EU-Kommission plant, Atom- und Gaskraft als nachhaltig einzustufen. Bis Mitternacht konnten die 27 Mitgliedstaaten zu diesem Entwurf Stellung beziehen. Und das hat die Bundesregierung auch getan. Hans-Joachim Viehweger über die Haltung der Ampelkoalition, die nicht in allen Bereichen mit einer Stimme spricht, aber dann doch gemeinsame Antworten in der Stellungnahme gefunden hat.
In der Frage der Atomkraft ist die Ampelkoalition einig. Sie sei teuer und die Endlagerfrage nicht gelöst. Vor diesem Hintergrund könne die Atomenergie nicht als nachhaltig eingestuft werden, heißt es in der Stellungnahme. Im Hinblick auf Gas fällt das Urteil differenzierter aus. Gerade die Grünen hatten darauf gedrungen, den fossilen Energieträger Gas nicht ohne weiteres als nachhaltig zu akzeptieren. In dem Schreiben der Bundesregierung an die EU-Kommission werden daher Bedingungen genannt. Gas könne nur dann als nachhaltige Übergangstechnologie akzeptiert werden, wenn klimaschädliche Emissionen unterm Strich reduziert und erneuerbare Energien dadurch nicht verdrängt würden. Gaskraftwerke müssten zudem künftig auf Wasserstoff umgestellt werden, heißt es weiter. Ob die EU-Kommission ihre Pläne aufgrund der Kritik aus Deutschland noch einmal ändert, ist aber fraglich. Andere Länder haben sich der Position der Kommission angeschlossen, auch mit Blick auf die Einstufung der Kernenergie als nachhaltig. Für diesen Fall werben Klimaschutzminister Habeck und Umweltministerin Lemke, beide von den Grünen, aber schon einmal dafür, dass Deutschland einen entsprechenden Rechtsakt der EU ablehnen sollte.
Hans-Joachim Viehweger berichtete. Eine Woche nach dem gewaltigen Ausbruch eines Unterseevulkans vor Tonga im Südpazifik wird das Ausmaß der Folgen nun klarer. Die meisten der Bewohner sind von Ascheregen und Tsunami deutlich betroffen. Bisher ist der Tod von 3 Menschen bestätigt. Einige werden noch vermisst. Langsam kommen Hilfsgüter an und es funktionieren auch einige Telefonleitungen wieder. Lena Bodewein berichtet über Geschichten, die nun an die Öffentlichkeit dringen und die an Wunder grenzen, so wie die dieses Mannes.
8-mal sank ich unter Wasser und ich kämpfte um Luft. Die See wirbelte und zog mich herunter. Beim 8-mal dachte ich, noch einmal und dann ist es vorbei. Denn ich konnte mich nur mit meinen Armen über Wasser halten. Ich sagte mir, wenn ich jetzt noch einmal hochkomme und es dann nicht mehr schaffe, dann war's das.
Lisala Folau war früher Tischler und kann durch eine körperliche Behinderung seine Beine kaum bewegen. Als der Vulkan nahe Tonga ausbrach, riss der nachfolgende Tsunami den 57-Jährigen von seiner Heimatinsel Atata ins Meer.
Das 9. Mal sank ich unter Wasser und kam hoch und konnte ein großes Stück Holz greifen. Und so hielt ich durch. Ich hörte vom Land aus meinen Sohn nach mir rufen, aber ich antwortete nicht. Ich wollte nicht, dass er hinausschwimmt und versucht, mich zu retten. Die Wellen wirbelten mich hierhin und dorthin. Ich wurde hin und her geschleudert, während ich mich an mein Stück Holz klammerte.
24 Stunden lang, durch die Nacht und bis zum nächsten Abend, trieb und schwamm Lisala Folau, landete 2-mal an kleinen unbewohnten Inseln und erreichte schließlich die Hauptinsel Tongatapu, wo er sich an Land und über eine Straße schleppte, bis er Hilfe fand.
Ich war die Hoffnung, die für alle wahr wurde,
sagt der Tsunami-Überlebende und preist Gott für seine Rettung. Diese und andere Nachrichten werden jetzt bekannt, eine Woche nach dem gigantischen Vulkanausbruch im Pazifik. Der zerstörte alle Kommunikationsleitungen. Tagelang war nichts von dem Südseekönigreich zu hören. Dann konnte die Telefongesellschaft zumindest einige Leitungen reparieren.
Es war sehr emotional. Ich war auf jeden Fall sehr ergriffen, als das Team mich anrief. Denn das hieß, dass wir einen Durchbruch erzielt hatten.
Erzählt Anthony Seiso, Chef von Digicel Tonga.
Und das war so wichtig, weil wir wussten, dass die Familien ihre Angehörigen in Tonga 4 Tage lang nicht erreicht hatten. Und darum versuchten wir verzweifelt, die Leitungen wiederherzustellen. Für Tonga und in alle Welt.
Doch das Unterwasserkabel für die Internetverbindung ist an 2 Stellen beschädigt. Das Schiff, das für Reparaturen notwendig ist, befindet sich zurzeit nahe Papua-Neuguinea, etwa 4000 Kilometer entfernt. Wie lange eine Reparatur dauern wird,
ist schwer zu sagen. Wenn es ein glatter Schnitt wäre, ohne dass noch ein Vulkan weiter vor sich hin brodelt, dann dauert es bis Mitte Februar, im besten Fall.
Unternehmer Elon Musk hat via Twitter angeboten, Internet-Terminals seines Satellitennetzwerkes Starlink zu schicken. Unterdessen ist weitere Hilfe aus dem Ausland eingetroffen. Ein 2. Schiff der neuseeländischen Marine mit Wasser- und Entsalzungsanlagen an Bord. Trinkwasser ist das Wichtigste, erläutert Tongas Handelsminister in einem Telefoninterview mit chinesischen Medien.
Ein großes Problem ist der Staub vom Vulkan. Die Regierung warnt die Menschen, sie sollten in ihren Häusern bleiben, gute Masken tragen und kein Wasser verschwenden. Denn es sieht so aus, als wäre bald kein Wasser mehr da.
Australien, Neuseeland, China, Großbritannien, die Vereinten Nationen, UNICEF, die Weltgesundheitsorganisation und andere haben ebenfalls Hilfe losgeschickt. Aber alle Hilfsgüter müssen kontaktlos übergeben werden, damit ausländische Helfer nicht das Coronavirus nach Tonga bringen. Bisher ist das Land Covid-frei, bis auf eine einzige Infektion. Ein australischer Hilfsflug musste am Freitag umkehren, da ein Besatzungsmitglied an Bord positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die UNO fürchtet, dass Tonga lange Zeit auf Hilfslieferungen angewiesen sein wird. Ein Fünftel der Bevölkerung lebte schon vor dem Vulkanausbruch unterhalb der Armutsgrenze. Und durch den Tsunami und den vulkanischen Ascheregen seien viele Ackerflächen, der Viehbestand und die Fischerei stark in Mitleidenschaft gezogen, so ein Sprecher des Welternährungsprogramms. Auch ein weiterer Einkommenszweig ist zunächst verloren.
Die touristischen Ressorts auf der Hauptinsel, etwa vier, die alle an der Westküste hintereinander lagen, sie sind alle verschwunden.
So der Handelsminister. Doch, so sagt ein tonganischer Abgeordneter, sein Volk ist sehr widerstandsfähig. Wie der Tischler Lisala Folau mit seiner Geschichte von Hoffnung und Überleben.
Lena Bodewein war das. Und um 18.35 Uhr geht es hier weiter mit unseren Sportberichten mit meiner Kollegin Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Handball, Wintersport, Fußball. Ja. Wofür haben Sie sich entschieden?
Wir starten mal mit einem torreichen Sieg in der Fußball-Bundesliga. Das Topspiel bestritten heute zwei, die unter der Woche noch im Pokal rausgeflogen sind, Hoffenheim und Dortmund. Der BVB siegte auch dank seinem Topstürmer, wie Stefan Kaußen berichtet.
Die frühe Führung durch Erling Haaland in der sechsten Minute, 16. Saisontreffer für den Norweger. Danach zwei Großchancen für die TSG. Richards und auch Rüther scheiterten am Aluminium. Dann aber doch der Ausgleich. André Grammaric mit seinem 100. Treffer für die Hoffenheimer kurz vor dem Pausenpfiff zum verdienten 1:1. Im zweiten Durchgang Hoffenheim zunächst besser, aber die Treffer, die machte der BVB. Zunächst Kapitän Marco Reus und dann ein Eigentor von Nationalspieler David Raum zum zwischenzeitlichen 1:3. Das 2:3 von Rüther kam in der 77. Minute. Dabei blieb es, weil Rudi die letzte Großchance nicht verwerten konnte. 3:2, also gewinnt Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim.
Düstere Zeiten dagegen bei Borussia Mönchengladbach. Wieder eine Niederlage heute in der Liga und damit das komplette Gegenteil vom heutigen Gegner Union Berlin, der im Höhenflug ist. Jan Wochner.
Der Sieg in Gladbach war durchaus schmeichelhaft. Matchwinner der Berliner Max Kruse. Er verwandelte einen Handelfmeter nach 18 Minuten. Gladbach glich durch Kone noch vor der Pause aus. Die Borussia in der zweiten Hälfte dann auch über weite Strecken überlegen. Aber 6 Minuten vor dem Ende wieder Union. Steckpass in den Strafraum und erneut Max Kruse flach ins lange Eck zum 2:1-Sieg. Union seit 6 Spielen ungeschlagen. Bei den kriselnden Gladbachern dagegen wackelt der Trainerstuhl von Adi Hütter bedenklich.
Der Dritte der Tabelle, Leverkusen, konnte sich diese Woche ganz auf die Liga konzentrieren und das zahlte sich heute gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Augsburg aus. Vom 5:1, Marc Eschweiler.
Es war über weite Strecken eine einseitige Partie. Leverkusen gewann am Ende auch in der Höhe absolut verdient. 3-mal Diaby, Bellarabi und Alario mit seinem ersten Saisontreffer. Das waren die Torschützen für die Werkself, die mit sehr viel Tempo, vor allem über die Außenbahnen, aber auch immer wieder mit schönen Angriffen durch die Mitte, sich rein in den gegnerischen Strafraum kombinierte. Augsburg wehrte sich nach Kräften, kam in der 62. Minute durch Meier zwar zum 1:2 Anschlusstreffer, war insgesamt in der Offensive aber zu harmlos.
Und Tabellenschlusslicht Kräuter Fürth holte den erst zweiten Heimsieg, ein 2:1 gegen Mainz. Seit wenigen Minuten spielen Bochum und Köln im Abendspiel. Knapp 2 Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking gab es heute 2 Ausrufezeichen aus dem deutschen Team. Karl Geiger holte beim Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt den Sieg.
Die Sprünge waren wirklich sehr, sehr gut. Also auch der Radius hier auf der Schanze. Er hat mich schon mal ganz schön killt die letzten Jahre, aber dieses Jahr habe ich es richtig gut hingekriegt, gestern auch schon. Und ja, macht mir mega viel Spaß und freut mich extrem.
Wieder ein zufriedener Karl Geiger. Ebenfalls für Platz 1 reichte es heute für Biathlet Benedikt Doll beim Massenstart in Antholz.
Am Schießstandausgang nach dem letzten Schießen habe ich gewusst, okay, Johannes Tingesbö ist richtig stark. Ich glaube, er hat es auch noch mal probiert, aber ich habe gewusst, ich habe heute unfassbar gute Ski und läuferisch geht es bei mir auch richtig gut. Und da habe ich gesagt, wenn ich es schaffe, die erste Hälfte der Runde die Lücke zu halten, ich dann gebe da vielleicht auf. Und so war es dann auch. Und richtig schön, dass es auch so mit dem Sieg aufging und nicht nur mit dem Podestplatz.
Die deutsche Frauenstaffel fuhr auf Platz 8. Die Norwegerinnen siegten da. Und bei der Paraski-WM in Lillehammer holte Monoskifahrerin Annalena Forster Gold im Slalom. Ihr 4. Titel bei dieser WM. Gleich in Sport am Samstag ein Interview mit ihr. Und bei den deutschen Handballern hören die Corona-Sorgen nicht auf. 2 neue Fälle, berichtet Thorsten vom Wege.
Wie der DRB am Mittag bekannt gab, muss das Team am Sonntag gegen Schweden nun auch auf Christoph Steinert und Sebastian Firnhaber verzichten, bei denen im Rahmen eines PCR-Tests positive Befunde attestiert worden waren. Was bei Firnhaber erstaunen muss, denn der war als Nachrücker angereist und hatte lediglich bei der Erwärmung zum Spiel gegen Polen Kontakt zur Mannschaft. 5 zuvor vorgenommene Tests beim 27-jährigen Kreislaufhaus Erlangen waren negativ ausgefallen. Bei Steinert war bereits am Mittwoch ein Ergebnis auffällig. 4 anschließende Tests brachten aber jeweils negative Resultate, sodass der Erlanger kurzfristig doch gegen Spanien zum Einsatz kommen konnte und auch gegen Norwegen auf dem Parkett stand.
Und das war's vom Sport.
Dankeschön, Marina Schweizer. Und das war's von uns. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstagabend.